Ja, vielleicht vorab noch eine Bemerkung kurz zu dem Schriftentisch. Er ist ja schon weitgehend abgeräumt, aber vielleicht noch mal einfach zu den einzelnen Bereichen, die dort angesprochen sind. Auf der einen Seite haben wir hier auch die Themen, die mit dem geistlichen Leben und der Heiligung zu tun haben, was wir auch die Tage hören. Habt nicht lieb die Welt, ist hier schriftlich ausgearbeitet, als Broschüre erhältlich. Seid heilig, denn ich bin heilig, das werden wir am Sonntag hören, das Thema. Mit Christus gekreuzigt und auferweckt, das ist heute Abend dran, das biblische Überwinderleben. Dann ergänzend dazu geistliche Reife im Glaubensleben, wie wir in Christus geistlich wachsen können. Das sind also mehr seelsorgerliche Themen, die eben auch von Bedeutung sind, denke ich. Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden, auch das so eine seelsorgerliche Hilfe. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich ja auch jeweils ein Buch geschrieben habe, als Mann zur Ehre Gottes leben, als Frau zur Ehre Gottes leben. Wer also da Interesse hat, kann sicher auch das Buch irgendwo bestellen, zum Beispiel beim Samenkorn Verlag ist es auch erhältlich, dass man sich da vertiefen kann. Ich habe auch noch ein paar andere Themen mitgebracht über die Pfingstbewegung. Redet Gott heute noch durch Propheten und Wunderzeichen? Auch über die Ökumene, die Emerging Church, so moderne Gemeindeströmungen. Wer da also Interesse an Aufklärung hat, der kann sich da bedienen. Die Broschüren sind kostenlos. Wer möchte, kann eine Spende einlegen, die dann für den Esra-Schriftendienst verwendet wird. Ja, wir kommen jetzt zu Gottes Auftrag für die Frau. Und auch hier gilt vielleicht noch stärker als beim Mann, dass Gottes Ordnungen im radikalen Widerspruch stehen zu dem, was heute der Zeitgeist, der weitgehend feministische Zeitgeist, der also die Frauenbefreiung zum Ziel hat, heute lehrt und vermittelt. Das heißt auch, unsere jungen Leute werden in der Schule, werden durch ihre Klassenkameraden und die weltliche Umgebung heute total anders geprägt, als es den Lehren der Bibel entspricht. Und hier entsteht ein Konflikt. Hier entsteht eine Front, wo jede Schwester, auch jede junge, gläubige Frau vor Gott eine Entscheidung treffen muss. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir den Wegen dieser Welt folgen? Wollen wir den Gedanken, den nichtigen Gedanken dieser Welt folgen, zu unserem eigenen Verderben? Oder wollen wir das Wort Gottes, die Ordnungen Gottes, die Gebote unseres Herrn Jesus Christus heilig nehmen, ernst nehmen und mit unserem ganzen Leben ausleben? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Eigentlich sollten wir diese Entscheidung schon bei der Bekehrung getroffen haben. Jede echte Bekehrung, ich habe das vorher schon gesagt, bedeutet, sich bewusst dem Willen Gottes zu unterwerfen. Radikal zu sagen, ich gebe mein Eigenleben in den Tod, meine eigenen Ansprüche, meine Selbstverwirklichung, meinen Eigenwillen, ich gebe es in den Tod. Ich will ganz für den Herrn Jesus leben, für sein Wort und seinen Willen. Das ist eigentlich Bekehrung. Nur wissen wir alle, dass wir auch nach der Bekehrung mit genau dieser klaren Nachfolge und diesem Glaubensgehorsam Mühe haben. Dass der Satan immer wieder versucht, mit seinem üblen, falschen, betrügerischen Geist, uns von diesem einfältigen Weg der Christusnachfolge und des Glaubensgehorsams wieder wegzuziehen. Das hat der Satan mit der Eva versucht, und zwar mit Erfolg. Und daran wollen wir uns erinnern, uns auch daran erinnern, dass in manchem die Frauen leider auch eine gewisse Schwäche haben, leichter der Verführung zu folgen. Ja, Eva wurde verführt, nicht Adam. Daran erinnert uns das Wort Gottes, wo es darum geht, dass die Frau nicht lehren und nicht leiten soll. Weil sie gefühlsbetont ist, weil sie stärker auch diese emotionale Seite in ihrem Wesen hat. Und das ist gut so, das ist richtig so. Darin liegt aber auch eine Gefahr, dass man leichter Gefühlsentscheidungen trifft, anstatt geistliche Entscheidungen. Das ist ein Problem. Also, Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen. Mit einem unterschiedlichen Auftrag, aber gleichwertig. Wir haben das vorher schon gehört. Mann und Frau sind eins in Christus. Da ist nicht Mann noch Frau, was die Beziehung zu Gott angeht, was Christus angeht. Aber auf der Erde haben wir immer noch, solange wir hier auf der Erde leben, unterschiedliche Aufträge und eine unterschiedliche Stellung in Gottes Autoritätsgefüge. Wir haben 1. Korinther 11 gelesen, Christus ist das Haupt des Mannes, das heißt, der Mann ist auch untertan, er ist auch untergeordnet, nämlich Christus. Und der Mann ist das Haupt der Frau. Das heißt, die Frau ordnet sich bewusst, wenn sie Christus nachfolgt, ihrem eigenen Mann unter. Das heißt aber auch, geistlich gesprochen, in der Gemeinde ist der Mann das Haupt. Das heißt, er ist berufen, die Verantwortung, die Leiterschaft, die Verkündigung und Lehre zu verantworten und auszuführen, nicht die Frau. Wir haben heute ein falsches, modernes Christentum, ein weltliches Christentum, das propagiert die Gleichberechtigung der Frau in geistlichen Dingen. Das sagt sich los von der Lehre der Bibel und sagt, die Frau ist auch berufen zu predigen und Pastorin und Leiterin zu sein. Das ist der Abfall vom biblischen Glauben. Ja, das ist einfach ein bewusster Bruch. Man sagt hier, Paulus hat sich geirrt, Paulus war nicht inspiriert. Aber damit hat man letztlich die Grundlage des gesamten Christentums aufgegeben. Wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist und nicht für uns verbindlich ist, dann kann man genauso gut Buddhist werden. Ja, das ist also nicht mehr der biblische Glaube und da ist auch nichts Rettendes in so einem liberalen, bibelkritischen Pseudochristentum. Das ist aber der Punkt, dieses Klima, das unsere jungen Leute heute um sich herum haben. Lauter Leute, die fromm rausreden und gegen die Bibel leben. Und das sollen wir uns noch genau nehmen mit der Bibel? Ja, sage ich, von ganzem Herzen ja. Ich habe es schon mal gesagt, Gottes Ordnungen sind Segensordnungen. In dem Moment, wo wir mit noch so viel frommem, getarnten Widerstand Gottes Ordnungen umgehen, holen wir Gericht und Not und Verfall in unser Haus. Wir können mit Gott keinen Betrug betreiben. Wir können vielleicht Menschen täuschen mit unseren frommen Worten, aber Gott sieht unser Herz. Und man kann seine Familie, sein Leben verwüsten und zerstören, indem man gegen Gottes Ordnungen lebt, heimlich sich auflehnt, sie umgeht. Oder man kann den Segen Gottes in sein Leben einladen, indem man aufrichtig gehorsam ist den Ordnungen Gottes. Und hier geht es einmal um Unterwerfung, aber es geht auch noch um etwas anderes, dass wir nämlich mit den erleuchteten Augen des Geistes die Herrlichkeiten, die Schönheit, die guten Gedanken Gottes in Gottes Schöpfungsordnung sehen. Die Berufung als Mann ist etwas Schönes und Gutes und Herrliches, aber sie ist auch sehr schwer und sie ist unmöglich für das Fleisch. Wenn wir das wirklich ausleben, was wir heute Morgen als Männer gehört haben, dann bedeutet es der Tod für unser Eigenleben. Ich hoffe, das ist uns klar. Und wir sind dazu bereit. Umgekehrt gilt es auch für die Frau. Wenn sie diese wunderbare Berufung als Gehilfin des Mannes und Dienerin des Christus, als Magd des Herrn ausübt, dann ist sie gesegnet. Dann hat sie Frieden und Freude und die Kraft des Heiligen Geistes in einer Weise, die wunderbar ist. Und sie kann ein schönes, ein edles und kostbares Zeugnis für den Herrn ablegen. Aber es ist ein Weg, der ist bitterschwer für das Fleisch, der ist unmöglich. Wie sagt es der Herr so schön? Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und deswegen ist es auch möglich, dass man als eine geheiligte Frau Gottes freudig, kraftvoll dem Herrn nachfolgt, Sieg hat, überströmendes Leben in Christus. Aber das bedeutet, dass wir unser Eigenleben in den Tod geben und völlig gegen den Strom dieser Welt schwimmen. Ich möchte dazu einladen und ermutigen. Das ist der Weg des Segens. Und den wollen wir miteinander jetzt etwas näher betrachten. Noch einmal, die Schöpfungsordnung sagt, die Frau ist aus dem Mann, nach dem Mann, für den Mann geschaffen, als Gehilfin. Und der moderne Zeitgeist sagt, wie bitte? Küche, Kinder, Kirche? Niemals. Wir sind doch keine Gehilfen. Wisst ihr, das ist dieser Zeitgeist, der Weltgeist, der Dienen zu etwas Ekelhaftem gemacht wird. Das macht man nur, wenn es sein muss und wenn man viel Geld dafür bezahlt bekommt. So ist heute der Zeitgeist. Aber wisst ihr, wir sind berufen, Mann und Frau, einem Herrn nachzufolgen, der alles Anrecht hatte, dass alle Menschen ihm gebückt dienen und der doch bereit war, sein Leben zu lassen und zu dienen den Menschen. Zu dienen, bis hin zu dieser bewegenden Szene, wo unser Herr Jesus seine Jünger sieht und er kniet sich vor ihnen nieder. Er hat sich geschürzt mit dem Sklavenschutz und wäscht ihre Füße. Wisst ihr, und wenn ihr einem solchen Herrn nachfolgt, ihr lieben Schwestern, dann sollte die Berufung als Gehilfin und Dienerin eigentlich etwas Edles, etwas Adeliges sein. Das ist nichts Geringes und Verächtliches mehr. Nur für die Welt, die unseren Herrn verworfen hat, aber nicht für den Gläubigen. Wir sind alle berufen zu dienen. Aber die Frauen sind berufen, in der Familie eine dienende, eine unterstützende Funktion für den Mann auszuüben. Und auch in der Gemeinde eine dienende Aufgabe und nicht die Verantwortung als Leitung einzunehmen. Das ist die Berufung der Frau und es ist etwas Schönes und Herrliches, wenn man es richtig versteht. Wie gesagt, der Schlüssel für die göttlichen Schöpfungsordnungen ist Epheser 5. Der Schlüssel ist, dass der Mann nicht deshalb das Haupt ist und von der Frau mit Ehrfurcht behandelt werden soll. Das möchte ich nachher nochmal sagen. Das ist etwas, was kaum eine Frau wirklich tut, ganz ehrlich gesagt. Ihren Mann mit Ehrfurcht behandeln. Vielleicht täusche ich mich, weiß es nicht. Aber woher kommt es? Ist es deshalb, weil wir so gut sind, so toll, weil wir unsere Aufgabe so überzeugend erfüllen? Nein. Es hat etwas zu tun mit dem Dienst, mit der Stellung, die Gott uns Männern gegeben hat. Ich zum Beispiel muss sagen, ich sehe sehr wohl viele Unzulänglichkeiten von mir als Haupt. Ich behaupte überhaupt nicht, dass meine Frau mir als Person mit Ehrfurcht begegnen müsste, wenn sie nur mich anschaut. Aber die Bibel sagt es, du sollst zum Beispiel auch deinen Herrn, deinen Vorgesetzten ehren, weil er von Gott dein Vorgesetzter ist. Nicht, weil er so gut ist, weil er immer richtige Entscheidungen trifft. Die Bibel sagt sogar ganz genau noch, den Verkehrten sollt ihr auch euch unterordnen und sie ehren bei den Vorgesetzten. Das gilt aber übertragen für die Männer auch. Das heißt, die Unterordnung der Frau, dass sie die Männer als ihren eigenen Mann als Haupt ehrt, das hängt nicht davon ab, wie würdig der Mann ist, wie gut er seine Stellung als Haupt ausfüllt, sondern es hängt einfach von der Stellung ab, die Gott ihm gegeben hat. Es ist sozusagen eine Amtsautorität. Und das muss die Frau auch verstehen. Denn sonst wird sie geneigt sein, im Hinblick auf die persönlichen Schwächen ihres Mannes zu sagen, ja, irgendeinem Mann, der ideal ist, würde ich mich schon unterordnen, aber doch nicht meinem Mann. Und das ist ein Fehler. Das ist nicht richtig. Wir verdienen es alle nicht als Männer, dass unsere Frauen sich uns unterordnen und uns ehren. Aber es ist von Gott so gewollt. Ich sage das jetzt mal ganz offen so. Es ist von Gott so gewollt, weil wir eine Amtsstellung haben, eine geistliche Dienstautorität. Das ist genau dasselbe mit den Ältesten. Denen sollen wir uns auch unterordnen, einfach wenn Gott sie als Älteste berufen hat. Und diese Autorität wird heute angefochten von dem Satan, der Rebell von Anfang an ist, der keine Autorität gelten lassen will, außer natürlich seiner. Und deshalb ist es so, dass die Unterordnung der Frau heute im Schussfeld des Spottes der Welt steht und dass immer mehr junge Christen Mühe haben, diesen biblischen Weg noch zu gehen. Aber ich sage euch eines, und das sagt nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen als dem Herrn, haben wir gelesen in Epheser 5. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Also bewusste Unterordnung unter den Mann bedeutet, sich Christus unterzuordnen. Wenn wir aber dem Mann gegen den Mann rebellieren, versuchen, ihn zu manipulieren, ihn irgendwie hintenrum auf unsere Schiene zu bringen, betrügerisch handeln, eigensüchtig handeln, dann tun wir das alles nicht unserem Mann, sondern dem Herrn Jesus Christus an. Ja? Also jede Ungehorsam, jede Mangel an Unterordnung richtet sich gegen den Herrn Jesus und nicht gegen den eigenen Mann. Das ist nämlich auch die Seite. Und deswegen hat es auch eine ungute Frucht. Das heißt, die Frau verliert den Frieden. Die Frau verliert die Kraft des Heiligen Geistes. Die Frau verliert den Segen Gottes. Die Frau wird dann merken, dass ihre eigenen Kinder ihr ungehorsam sind und frech gegen sie werden. Und dann muss man sich vielleicht mal fragen, liegt es vielleicht daran, dass ich meinem Mann nicht mich richtig unterordne und ihn nicht richtig ehre? Sehr oft ist das eine der Wurzeln für solche betrüblichen Dinge. Ja? Also es ist eine geistliche Sache. Das hat nichts mit dem Fleisch zu tun. Ich kann nicht sagen, ich ordne mich meinem Mann gern unter, weil er ist der perfekte Mann. Er macht immer alles richtig, nämlich genauso, wie ich es will. Und deswegen ordne ich mich ihm unter. Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, Gott hat mir meinen Mann mit allen Schwächen und Fehlern, die ich natürlich genauer sehe wie jeder andere, Gott hat ihn mir als Haupt gesetzt und ich ordne mich ihm unter, weil ich mich dem Herrn Jesus unterordnen will. Und dann fängt ein Weg des Glaubens an, vor allen Dingen auch für Schwestern, die ungläubige Männer haben, dass ich zum Beispiel sage, jawohl, ich mache das, was mein Mann mir sagt, auch wenn ich weiß, dass es falsch ist. Und dann rufe ich zum Herrn und bete, dass der Herr, der ja das Haupt des Mannes ist, meinen Mann richtig leitet. Wenn der Herr Jesus will, dass ich, dass meine Familie, meine Kinder den richtigen Weg gehen, dann will ich mich meinem Mann unterordnen und ich vertraue dem Herrn, dass er meinen Mann leitet. Also das ist ein Weg, den kann man nur im Glauben gehen und nur im Geist gehen, nicht im Fleisch. Aber wenn wir das tun, wenn ihr das tut als Schwestern, dann wird der Herr euch beistehen, euch segnen und ihr werdet auch erleben, wenn ihr euch eurem Mann wirklich unterordnet und euer Mann trifft vielleicht ist im Begriff, eine falsche Entscheidung zu treffen, die gegen Gottes Willen ist, dann wird Gott eingreifen und euren Mann richtig lenken. Aber nicht, wenn ihr ihn manipuliert, wenn ihr euch ihm widersetzt, wenn ihr bockig seid oder eure Gefühle ausspielt, um euren Mann zu steuern. Ich sage das jetzt mal ganz offen, ich gehe bald wieder aus der Gemeinde raus, aber es sind einfach Dinge, die sind leider so, dass vom Fleisch her die Frauen manchmal geneigt sind, die Autorität des Mannes anzugreifen und sich hintenrum indirekt zum Haupt zu machen. Es liegt auch manchmal am Versagen der Männer, aber da müssen wir aufpassen, denn der Herr sieht diese Dinge. Von außen sieht man das vielleicht gar nicht, aber der Herr sieht es und der Herr kann diese Dinge nicht segnen. Also von daher muss man sich darüber im Klaren sein. Mit meiner Unterordnung meine ich den Herrn Jesus. Ich lebe vor ihm in seinem Licht. Mein Herz ist ein aufgeschlagenes Buch vor dem Herrn. Wenn eine Frau das sagen kann, wenn sie aufrichtig nach dem Willen des Herrn trachtet und lebt, dann ist sie eine gesegnete Frau. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen, und eine Frau kann einen Mann sehr gut steuern in manchem, einfach weil ein Mann zum Beispiel gefühlsmäßig harmoniebedürftig ist im Normalfall. Der hat genug Stress in der Arbeit und will nicht auch noch Schwierigkeiten zu Hause. Und so kann eine Frau, wenn sie will, ihren Mann zu Zugeständnissen zwingen, indem sie ihn gefühlsmäßig manipuliert. Aber das sieht der Herr. Und das missfällt dem Herrn Jesus. Und das ist der Weg, wie man sich Schwierigkeiten einhandelt als Frau. Ich sage das einfach mal ganz offen. Ja? Also da müssen wir sehen, Gott wacht über seine Ordnung, dass wir sie auch wirklich ausleben. Aber das Schöne ist, wenn wir geistlich einsichtig sind, wenn wir diese Unterordnung wirklich als Grundsatzentscheidung vor dem Herrn festgemacht haben, dann eröffnet uns der Herr mit Epheser 5 einen Blick, der diesen Weg herrlich macht, schön macht. Warum? Weil ich dann sehen kann, wenn ich mich meinem Mann unterordne und diese Aufgabe der Gehilfin in der Familie ausfülle, dann verherrliche ich den Herrn Jesus. Dann stelle ich etwas dar, nämlich die Unterordnung der Gemeinde, der Brautgemeinde unter ihren Bräutigam, den Herrn Jesus. Das ist die Berufung der Frau, das darzustellen, die Liebe und Hingabe der Braut zu ihrem Bräutigam. Und das kann sie ausleben und darstellen, indem sie ihren Mann ehrt und sich ihrem Mann unterordnet und ihrem Mann dient. Und dann, wenn der Mann umgekehrt auch dem Herrn dient, indem er als ein gütiges, fürsorgliches, sanftmütiges Haupt Verantwortung übernimmt, dann kommt etwas Wunderschönes in eine Ehe und Familie hinein. Noch einmal zu den verschiedenen Begabungen. Gott hat den Mann wunderbar gemacht in seiner Weise. Er hat ihn ausgerüstet für die Aufgabe als Haupt in einer Weise, wie das eine Frau nie ist. Der Mann hat zum Beispiel die Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen, die schwierig sind, wo er genau weiß, die sind richtig, aber die Gefühle kochen und wallen über und er sagt, ich mache das. So wird es gemacht, ganz egal, was die Gefühle sagen. Das ist für Frauen sehr viel schwerer. Ich habe das schon vorher gesagt, Frauen lassen sich leicht von ihren Gefühlen leiten. Deswegen ist es wichtig, dass der Mann das Haupt ist und die Entscheidungen trifft und die Linien setzt in seiner Verantwortung von Gott her, nach dem Wort Gottes und nicht nach den Gefühlen und der Situation. Die Frau ist vielmehr von der Situation, von den Gefühlen her gelenkt und an ihrer Stelle ist es gut. Der Mann hat eine gewisse Härte, eine gewisse Festigkeit und die braucht er im Kampf des Lebens, die braucht er im Beruf, die braucht er, wenn gegen ihn intrigiert wird, wenn es spitz auf Knopf steht, ob er seine Stelle verliert und seine Arbeit und vielleicht das Haus verkauft werden muss. Da braucht ein Mann Nüchternheit und Besonnenheit und eine klare, bewusste Lebenshaltung, Selbstbeherrschung. Das ist auch etwas, was heute nicht mehr selbstverständlich ist, aber was Gott dem Mann schenken will. Auf der anderen Seite hat der Mann ein Defizit oftmals an Gefühlswärme und Einfühlung. Und genau das gleicht die Frau aus. Deswegen ist es auch so schön, dass die Frau als Mutter bei den Kindern ist. Ihr Lieben, das ist so ein Unfug mit dem Erziehungsurlaub, wenn der Mann dann als Hausmann für kleine Kinder sorgen soll. Das ist einfach schöpfungswidrig. Die Frau ist diejenige, die Gott mit einem warmherzigen, gefühlsmäßig offenen Wesen ausgestattet hat. Die Frau soll dem Heim Wärme und Geborgenheit geben. Und die Frau ist diejenige, die wirklich auch den Kindern diese Geborgenheit gibt. Eines unserer Kinder hat es so schön ausgedrückt, er hat gesagt, meine Mama ist so kuschelig. Ja? Und das gilt eben auch vom Gefühlsmäßigen her. Und es soll so sein. Aber genau da ist eine Frau überfordert, wenn sie dann in der Härte des Lebenskampfes alle möglichen Entscheidungen vom Kopf her treffen muss, von der Notwendigkeit her. Und genau dort ergänzt sie der Mann. Und wenn der Mann seine Aufgabe als Haupt richtig wahrnimmt, dann wird die Frau frei, ohne Sorge um diese ganzen Dinge, sich von Herzen warmherzig um die Kinder zu kümmern, sie zu lieben, eine warme Atmosphäre auch für Gäste zu geben. Und es geht ja bis in die Gemeinde hinein. Wir haben uns heute Morgen erfreut an dem Kaffee und Kuchen. Und das waren nicht die Brüder, die das alles bereitet haben und ausgeteilt haben. Und das hat ja auch seinen Sinn. Ja? Also das ist im Grunde eine wunderbare Harmonie, wenn jeder seinen Auftrag von Gott als gegeben erkennt und von Herzen geistlich, nicht fleischlich ausfüllt. Dann wird es schön, auch in der Familie. Wenn aber die Frau gegen den Mann streitet und der Mann gegen die Frau, wenn jeder versucht, sein Eigenleben durchzusetzen, dann wird es sehr kalt und sehr hart und sehr bitter, auch in der Ehe. Und wisst ihr, diese Irrlehre der Frauenemanzipation und die Irrlehre des passiven, verweiblichten Mannes, das hat zum Zerbruch sehr, sehr vieler Ehen in der heutigen Welt und auch in der verweltlichten Christenheit geführt. Nur mal so als ein erschreckendes Fakt, in Amerika werden unter den sogenannten evangelikalen Christen mehr Ehen geschieden als in der Welt in Amerika. Eine furchtbar hohe Scheidungsrate. Warum? Wisst ihr, wenn die Frau sagt, ich will in meiner Ehe meine Selbstverwirklichung, ich will auf meine Kosten glücklich werden und der Mann soll das machen, was ich von ihm erwarte, und der Mann sagt genau dasselbe, ja, da muss man nur noch einen Zeitfaktor einrechnen, bis die Ehe zerrüttet ist und in einem Grabenkrieg endet von Vorwürfen und Enttäuschungen und Auflehnung. Da ist die Herzenshaltung falsch. Da hat man vergessen, dass wahres geistliches Leben dienen und geben ist. Die Liebe Jesu Christi ist eine gebende Liebe, nicht eine, die erwartet und vom anderen fordert. Das gilt für beide Seiten. Ich kann als Mann nicht von meiner Frau Liebe und Fürsorge fordern, sondern ich soll sie lieben und für sie fürsorglich sein. Und dann schenkt Gott, dass sie dasselbe mir gegenüber tut. Und wenn sie es nicht tut, dann soll ich sie trotzdem lieben und trotzdem fürsorglich sein. Egal, was zurückkommt. Und genauso umgekehrt von der Frau. Die Frau ist berufen, dem Mann zu dienen, dem Mann zu ehren, ihn zu lieben, egal, ob der Mann seine Aufgabe richtig erfüllt oder nicht. Aber sie darf erwarten, wenn sie das vor Gott richtig tut, dann wird Gott dafür sorgen, dass ihr Mann das auch entsprechend tut. Ja, und klar ist, dass jeder eigentlich gefordert ist, selber den Anfang zu machen. Wobei grundsätzlich sage ich immer, wenn Spannungen sind und Schwierigkeiten, der Mann ist das Haupt, der Mann muss den ersten Schritt tun. Ja? Aber darauf sollen sich die Schwestern nicht ausruhen. Im Zweifelsfall müssen sie es trotzdem sein. Also diese geistliche Sicht bedeutet, dass dann auch ein Heim entstehen kann, wo auf der einen Seite klare Orientierung, Ruhe und Sicherheit und Festigkeit ist, wo der Mann seine Führungsaufgabe wahrnimmt, wo auf der anderen Seite herzliche Liebe, Barmherzigkeit, Fürsorge und Wärme ist. So will das Gott. Und das ist auch die ideale Umgebung, wo Kinder aufwachsen können. Sie brauchen eine Mutter, die warmherzig und liebevoll ist und die sich trotzdem von ihrem Mann auch sagen lässt, wo man vom Verstand her zum Beispiel schwierige Entscheidungen in der Erziehung treffen muss, auch züchtigen muss. Und umgekehrt braucht es immer auch eben diese Warmherzigkeit, weil der Mann alleine den Kindern nicht alles bieten kann, was sie brauchen, sondern beide müssen zusammengehören. Deswegen leiden Kinder auch so schrecklich, wenn es diese auseinandergebrochenen Scheidungsfamilien gibt, wo meistens der Vater fehlt und wo die Kinder dann wirklich daran innerlich ein Stück kaputt gehen. Ja? Wir können mit Gottes Schöpfungsordnung kein eigensüchtiges Spielchen treiben. Gottes Schöpfungsordnung ist heilig und wer sie bricht, der tut es nicht ohne schlimme Konsequenzen. Das dürfen wir auch wissen, dass hier wirklich auch Ehrfurcht vor Gott notwendig ist. Nun, was für die Frau vielleicht auch noch im Alltag wichtig ist, das ist ein paar Punkte, die wir lesen können im Titusbrief. Ich kann eben aus den vielen Bibelstellen hier nur weniges herausgreifen, aber da finden wir auch etwas über Gottes Willen für die Frau. Titus 2. Wir lesen aber ab Vers 4. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Hier wird so ein bisschen gezeigt, was Gottes Wille ist für eine Frau im Alltag. Also wenn sie Ehefrau ist, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gibt auch einen Weg Gottes für ledige Frauen, die dem Herrn auch in besonderer Weise dienen können. Und es ist auch eine Aufgabe, die erfüllend sein kann und gesegnet sein kann für eine Frau, wenn sie es annimmt von Herzen. Aber der Kürze willen, jetzt mal einfach der Normalfall ist ja doch in meisten Fällen die Ehe. Da geht es dann darum, dass die jungen Frauen von den Älteren angeleitet werden sollen. Ich weiß nicht, wie weit es bei euch noch so ist. In den Gemeinden, in den Einheimischen, die ich so kenne, wird es immer seltener. Die jungen Frauen lassen sich von den Älteren gar nichts mehr sagen. Sie fragen auch nichts. Sie lesen lieber irgendwelche fragwürdigen psychologischen Beratungsbücher und sagen, ich bin doch selber schlau. Ich kann das doch selber irgendwie hinkriegen. Und darin liegt zum Beispiel schon ein Mangel. Auch an diesem Gegensatz der Generationen, dass man nicht mehr aus der Lebenserfahrung von gereiften älteren Christen lernen will. Aber eigentlich sollte es so sein, dass ältere Frauen, die im Glauben bewährt sind, die ihr Leben mit dem Herrn gelebt haben und Kinder großgezogen haben, dass sie den Jüngeren etwas weiter vermitteln und es auch lebenspraktisch vermitteln, was es bedeutet, als Frau dem Herrn zu dienen. Ja, die Männer und die Kinder zu lieben. Jemand Idealistisches sagt, ja, da braucht doch die Frau gar keine Bemühung dazu, das tut sie doch sowieso. Aber wenn man den Ehe- und Familienalltag mal so sieht, der ist nicht so ganz einfach. Es ist ja klar, warum die Feministinnen sagen, Kinderküche, Kirche ist falsch. Es ist ganz klar, dass der Alltag einer Frau mit viel Routine verbunden ist. Immer wieder Windeln wechseln, immer wieder waschen, immer wieder bügeln, immer wieder dasselbe. Und meine liebe Frau sagt es eben auch manchmal, du siehst wenigstens etwas, wenn du eine Broschüre geschrieben hast, einen Gemeindedienst getan hast. Bei mir geht es immer wieder eigentlich um die gleiche Arbeit. Und das stimmt ein Stück weit. Und dann kommen natürlich Enttäuschungen und Reibungen. Die Kinder sind ja nicht immer so, wie wir sie uns wünschen. Und das bekommt die Frau ja als alles Erstes zu spüren. Und da kann es dann manchmal auch sein, dass man enttäuscht wird und bitter wird und sich aufregt über die Kinder. Also es ist gar nicht so unrealistisch, dass hier gesagt wird, schaut her, ihr jungen Frauen, liebt eure Kinder und eure Männer. Trotz aller Reibungen im Alltag, obwohl sie euch manchmal enttäuschen, obwohl es manchmal nicht so läuft, wie ihr es euch wünscht, liebt sie, gebt ihnen Wärme, gebt ihnen Zuwendung, Fürsorge. Genau das braucht auch der Mann. In der Arbeit hat er oftmals Härte, Anforderungen, ein Chef, der einen runterlaufen lässt, einen kritisiert. Und ein Mann wünscht sich, dass er, wenn er nach Hause kommt, Liebe und Freundlichkeit, Geborgenheit, ein gutes, ermutigendes Wort, ein geistliches Wort hört. Nicht schon wieder, du hast heute Morgen vergessen, den Mülleimer rauszustellen, das, 4 oder 5 Kritikpunkte und ein eisiges Gesicht. Wenn das ein Mann nach der Arbeit von seiner Frau bekommt, dann ist was schiefgelaufen. Und zwar auf Seiten der Frau. Also, es ist Gottes Wille, dass die Frau Güte, Warmherzigkeit und Barmherzigkeit in die Familie einbringt. Und zwar unabhängig davon, was sie zurückbekommt. Das ist manchmal nicht so ganz leicht, aber genau so hat es der Herr Jesus auch gemacht. Er hat uns geliebt, obwohl wir ihm bloß Mühe gemacht haben. Und so dürfen wir auch gebende, schenkende Liebe untereinander praktizieren. Ja, dann kommt es als nächster Punkt, besonnen zu sein. Das spricht genau das an, was ich vorher gesagt habe. Eine Frau neigt dazu, gefühlsbetonte Entscheidungen zu treffen. Aus der Situation raus. Besonnen heißt bewusst. Besonnen heißt nach den Maßstäben der Bibel geistlich denken. Besonnen heißt, ich bete erst mal drüber, bevor ich entscheide, was ich mit meinem ungehorsamen Kind mache. Oder ich frage meinen Mann. Frauen, manchmal treffen sie falsche, kurzsichtige Entscheidungen, opportunistische Entscheidungen aus der Situation und aus dem Gefühl heraus. Und das sollten sie ganz bewusst dem gegensteuern und vom Geist Gottes her lernen, richtige Entscheidungen zu treffen, sich mit ihrem Mann zu beraten, lieber auch eine Weisung oder eine Meinung von ihrem Mann einzuholen, anstatt aufgrund der Gefühle zu entscheiden. Ein anderer Punkt heißt keusch. Keuschheit, das ist ja heute schon fast ein Schimpfwort. Keuschheit bedeutet moralische Reinheit, die Enthaltung von Hurerei und Unzucht, von dieser Aufreizung, dem Spiel mit dem anderen Geschlecht, das leider heute das ganze Frauenbild der Welt total prägt und verdorben hat. Keuschheit bedeutet, dass eine Frau rein ist in ihrem Verhalten, in ihrem Reden, in ihrem Denken, und auch in ihrer Kleidung. Dass sie anständig ist, dass sie ihre körperlichen Reize verhüllt, anstatt sie darzustellen. Die Welt lebt davon, diese Dinge darzustellen und zu enthüllen. Und das ist Sünde. Und das muss man vielen jüngeren Leuten einfach geistlich versuchen zu vermitteln, dass diese alten Normen auch für eine anständige Kleidung, dass man wirklich anständige, lange Röcke trägt, dass man nicht eng anliegende Kleidung trägt. Diese Dinge haben einen guten geistlichen Sinn. Und es gehört zum Zeugnis einer Frau, dass sie für den Herrn Jesus ablegt. Das geht nicht um Zwang, um Normen, um irgendwelche Dinge, die sich die Ältesten oder die Eltern ausgedacht haben, sondern hier geht es um den Herrn Jesus. Hier geht es um das Zeugnis, das wir ablegen als Christen in der Welt. Wir können den Herrn nur verherrlichen, wenn wir keusch, anständig und züchtig sind. Das gilt für die Männer wie für die Frauen, nur ist es den Frauen viel, viel schwerer gemacht, weil die Welt heute die Frau als Objekt der Begierde darstellt in den verschiedensten Weisen. Und hier muss eine junge christliche Frau klare Entscheidungen vor Gott treffen. Warum? Wieder Epheser 5. Was sind wir berufen darzustellen? Die Braut des Christus. Ich habe gestern gesprochen über 2. Korinther 11. Ich lese noch mal den entscheidenden Vers vor. Das ist der Kern dessen, was heute oft nur als engstirnige, moralisierende Regeln dargestellt wird. Darum geht es gar nicht. 2. Korinther 11, Vers 2 lesen wir, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Keusch heißt unberührt. Keusch heißt, dass deine Schönheit nur von Christus und von deinem Mann gesehen wird und nicht von irgendjemand. Und wenn du noch unverheiratet bist, dann muss man sagen, dass die Schönheit und die weiblichen Reize nur für den zukünftigen Mann verhüllt und verborgen und aufbewahrt werden und nicht für die Welt und für andere Männer. Das ist Keuschheit. Und das ist etwas, was Christus will. Das ist nicht eine menschliche Tradition, sondern wenn wir dagegen verstoßen, dann geben wir diesem Geist der Unreinheit und der Hurerei Raum, der in dieser Welt und in der verweltlichten Christenheit herrscht. Und das ist für Gott eine schlimme Sünde. Das ist etwas sehr, sehr Betrübendes für den Geist Gottes. Denkt einmal in Ruhe darüber nach. Es hat seine Gründe, wenn die Gläubigen zu allen Zeiten eigentlich gesagt haben, wir wollen, dass die Frauen frauliche und keusche Kleidung anziehen. Auch diese Übernahme von Männerkleidung. Wisst ihr, das ist nicht Frauenkleidung, wenn Frauen Hosen anziehen, sondern es ist im Grund eine endzeitliche Erscheinung der Gesetzlosigkeit, die erst auch in Deutschland erst aufkam in den 70er, 80er, 90er Jahren. Früher haben praktisch alle Frauen Röcke getragen, und zwar überwiegend anständige Röcke. Und erst mit diesem endzeitlichen Geist des Antichristen, mit dieser Rebellion, mit dieser Welle von Drogen, Rockmusik und Gesetzlosigkeit, antiautoritärer sozialistischer Bewegung, freier Liebe, erst mit dieser Welle kam die Jeanshose für die Frau und kam die sogenannte Gleichberechtigung. Das war Emanzipationsdenken. Und diese Kleidung ist nicht wirklich anständig. Ich möchte es einfach mal bezeugen. Ich habe das in meinem Buch auch versucht, ein bisschen geistlich zu beurteilen und zu begründen. Aber habt darauf Acht, dass ihr auch die Schöpfungsordnung Gottes recht darstellt. Und das kann eine Frau nur, wenn sie anständige Röcke trägt und nicht Hosen. Ja? Ist doch interessant. Diese Welle, dass die Hosen für die Frauen kamen, kam gleichzeitig damit, dass die Frauen ihre Haare kurz geschnitten haben und die Männer ihre Haare lang tragen. Heute sieht man von hinten manchmal jemand Langhaariges mit Ohrring, und das ist der Mann, und jemand Kurzhaariges mit irgendwelchen Bügelfaltenhosen, das ist die Frau. Und das ist ein Werk des Teufels und Gott in keiner Weise wohlgefällig. Gott möchte, dass Mann und Frau anständig gekleidet sind, das heißt, dass auch der Mann wie ein Mann gekleidet ist und erkennbar als Mann, und die Frau wie eine Frau und das Ganze keusch und anständig. Das nur auch zu diesem Thema, das hat sehr wohl etwas mit unserer Christusnachfolge und mit unserem Zeugnis für den Herrn Jesus zu tun. Gut, der nächste Punkt ist auch umstritten, nämlich häuslich. Häuslich bedeutet ganz einfach, dass man sich kümmert um die Belange des eigenen Hauses, um Küche und Kinder, um mal dieses Stichwort aufzugreifen. Es ist der erste und wichtigste Wirkungskreis einer verheirateten Frau, dass sie sich um das Heim kümmert. Und das bedeutet mehr als nur irgendein Gebäude, ein Stück und ein paar Möbel, sondern Heim bedeutet eigentlich ein Ort der Wärme und Geborgenheit. Wisst ihr, es ist dieser Dienst, dieses ständige Neu-Essen, Kochen, Waschen, Putzen, das ist ja nicht an und für sich etwas, sondern das gibt den Kindern und dem Mann Geborgenheit und Versorgung, die ausgesprochen kostbar ist. Wisst ihr, wir haben das erlebt, dass Weltkinder in der Schulklasse ganz neidisch waren auf unsere Kinder und gesagt haben, oh Mensch, du hast jeden Mittag eine Mama, die dir ein warmes Essen kocht. Oh, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich nur einen Kühlschrank. Und da steht irgendein Zettel, mach dir das und das. Und selbst Teenager, selbst größere Kinder leiden darunter, dass sie keine Mutter mehr haben, die für sie sorgt, die für sie da ist, dass sie gestresste, gehetzte, berufstätige Mütter haben. Deswegen ist es auch so wichtig, aus meiner Sicht, wo immer möglich, dass die Ehefrauen zu Hause bleiben, bis die Kinder wirklich groß sind und nicht dieser modernen Ratschlag des Teufels folgen, der sagt, steck deine Kinder mit 3 Jahren spätestens in die Kinderkrippe, dort werden sie dann sozialistisch und gottlos erzogen, und dann verwirkliche dich selbst im Beruf. Und meine Frau kann das auch bezeugen, dass sie wirklich diese ganzen Jahre, die sie zu Hause geblieben ist, nicht bereut, und sie sagt, es ist auf der einen Seite wirklich auch interessant und abwechslungsreich und eine schöne Aufgabe, den Haushalt zu führen, für die Kinder zu sorgen. Es ist in vieler Weise viel abwechslungsreicher, als wenn irgendjemand da ständig Buchhaltung machen muss oder ständig irgendwelche Berufstätigkeit ausüben muss. Und vor allen Dingen gibt es wirklich die Möglichkeit, die Kinder geistlich zu prägen. Und das möchte ich noch einmal hervorheben. Es geht nicht nur darum, dass den Kindern gekocht wird und dass immer geputzt wird und die Wäsche gewaschen wird, sondern letztlich ist die Mutter deswegen auch für die Kinder da, um ihnen ein geistliches Vorbild zu geben, um wirklich mit ihnen im Zusammenleben, mit ihnen im Alltag, ihnen den Herrn Jesus nahe zu bringen und lieb zu machen. Das können die Mütter in gewisser Weise besser als die Väter. Ich habe das vorher gesagt, die Väter sollten jeden Tag Familienandacht machen. Wir machen es, wenn es irgend geht, morgens und abends, jeden Tag. Aber die Mütter haben auch die Aufgabe, mit den Kindern über den Herrn Jesus zu reden, mit ihnen Bibelworte auswendig zu lernen, Kinder biblische Geschichten zu erzählen, auch im Alltag, und ihnen den Herrn lieb zu machen. Und wisst ihr, es gibt viele Männer Gottes, die bezeugen können, das, was mir im Glaubensleben das wichtigste Vorbild, der wichtigste Ansporn war, das war meine gottesfürchtige Mutter, die mich geprägt hat und die mich früh gelehrt hat, den Herrn zu lieben und zu erkennen. Und das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, die eine Frau haben kann, wenn sie verheiratet ist und Kinder haben darf, dass sie diese Kinder für den Herrn Jesus erzieht, ihnen den Herrn Jesus vorlebt, ihnen den Herrn Jesus lieb macht und ihnen auch die Grundlagen der Bibel predigt durch Ausleben. Das ist das Vorrecht der Frauen, vor allen Dingen predigt das Wort durch Ausleben. Gilt auch, wenn man ungläubige Männer hat, ja, 1. Petrus 3, nicht durch Reden. So kann man den Mann nur dazu bringen, dass er sich verschließt und erst recht sich nicht bekehrt, sondern durch Leben, durch Lieben, durch Unterordnung und praktizierte Christusnachfolge kann eine Frau das Wort viel wirksamer verkündigen, als wenn sie oben an der Kanzel stünde. Und das möchte ich euch nahe bringen. Und eben dann noch vielleicht als wichtigen Punkt diese innerste Herzenshaltung, die Gott sucht. Das lesen wir in 1. Petrus 3, auch so eine Lektion, die vom Fleisch her immer sehr schwer anzunehmen ist. Aber da heißt es, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Noch einmal, hier wird auch gesagt, eine Frau predigt den Herrn nur dann und gewinnt ihren Mann, wenn sie Gottesfurcht hat und wenn sie keusch ist, wenn sie moralisch rein sich verhält und wandelt. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ihr Lieben, darauf kommt es letztlich an. Diese Dinge sind nicht äußerliche Regeln, die man halt irgendwie befolgen muss, damit man keine Schwierigkeiten in der Gemeinde bekommt. Sondern diese Dinge, da geht es um unser innerstes Verhältnis zu dem Herrn Jesus. Es geht darum, dass der Herr möchte, dass eine Frau sich auszeichnet durch ganze Hingabe, durch eine Unterordnung unter Gottes Hand, die vermittelt wird auch durch die Unterordnung unter den Mann. Dass sie sanftmütig und ergeben vor Gott ist, in Liebe für den Herrn Jesus lebt. Und das ist der Schmuck. Den kann man nicht im Laden kaufen. Der ist auch für die Welt nicht sichtbar. Deswegen sind manche Frauen eben viel mehr geneigt, sich äußerlich zu schmücken und rauszuputzen, ob mit Gold oder ohne Gold. Aber das ist vor Gott nichtig, ihr Lieben. Sondern entscheidend ist, habe ich diesen inneren Schmuck? Bin ich dem Herrn hingegeben? Will ich wirklich für ihn leben und nicht mehr für mich selbst? Will ich durch Hingabe und Treue und Gehorsam Frucht bringen für den Herrn? Übernehme ich meinen Platz und fülle ihn in aller Demut und Liebe aus, egal wie begrenzt er vielleicht sein mag? Wisst ihr, ein Heim, das ist für die Weltleute ein begrenzter Platz. Aber wenn man das mit Gottes Augen sieht, wenn einem Kinder anvertraut sind, ganz gleich wie viele es sind, die Gott uns schenkt, es ist eine ganz, ganz kostbare Aufgabe, diese jungen Seelen für den Herrn zu gewinnen. Und lasst euch nicht verführen, wegzugehen von den Kindern in den Beruf, bevor sie nicht wirklich so weit erwachsen sind, sondern sorgt für sie, betet für sie. Eine Mutter, die geistlich betet, die mit den Kindern in der Bibel liest, die den Kindern die Bibel vorlebt, das ist ein unwahrscheinlich kostbarer Schatz. Und die Frucht werden einmal dann junge Menschen sein, die dem Herrn klar nachfolgen. Und der Herr wird es belohnen. Der Herr sieht diesen Dienst, der im Verborgenen, im Stillen ist, der von Menschen oft nicht so anerkannt wird. Der Herr findet diesen Dienst kostbar. Dagegen, wenn eine Frau den Platz des Mannes einnehmen will, sich nach vorne drängen, Autorität ausüben will, Macht ausüben will, dann zerstört sie ihren Lohn und ihr geistliches Leben und erntet nur Not. Das sind dann diese verbitterten Frauen, auch im christlichen Bereich, die emanzipiert sind, aber nicht glücklich, die geschieden sind und ihren eigenen Weg gehen, aber die niemals Frieden mit dem Herrn finden und die das Wort Gottes auch gar nicht wirklich verstehen können, weil sie es verworfen haben in ihrem Herzen schon. Ihr Lieben, so sollte keine Frau enden, die dem Herrn nachfolgen will, sondern in der Unterordnung an den Herrn Jesus, in der Hingabe an ihn, in dem glaubensgehorsamen Befolgen der Ordnungen Gottes, da liegt Segen. Und da findet jede Frau ein Betätigungsfeld, das voller reicher Früchte ist. Und wenn die Kinder einmal groß sind, dann können wir uns geistlich kümmern um die jungen Menschen, um die Jugend, um Ältere, um Kranke. Es gibt so viele Möglichkeiten auch der diakonischen Fürsorge, wo eine Frau auch in der Gemeinde dienen kann, in der Kinderstunde, im Kinderunterricht, dass sie ein reiches Betätigungsfeld hat, ohne in das Gebiet des Mannes einbrechen zu brauchen. Und dass sie sehen darf, ein solches Leben, das für den Herrn geführt wird, wird einmal Ehre und Lohn von dem Herrn empfangen. Viel mehr als das der Frauenaktivisten, die da die Ordnungen Gottes durchbrechen. Die werden keinen Lohn empfangen, sondern nur letztlich Tadel und Gericht. Und deswegen, es ist auch heute noch der Weg des Segens, die uralten Ordnungen Gottes von Herzen zu befolgen. Sie zu verstehen und zu dienen, dem Herrn Jesus zu dienen, dem Mann zu dienen, den Kindern zu dienen, in der Gemeinde zu dienen, ist ein Vorrecht und ein Segen. Und ich möchte sehr euch ermutigen, diesen Weg der Hingabe und des Dienstes zu gehen. Wenn wir dann einmal vor dem Bräutigam, vor dem Herrn Jesus stehen und ihn in seiner Herrlichkeit sehen, dann werden wir erst richtig verstehen, was dieser Weg für ihn bedeutet hat, wie wohlgefällig dieser Weg für ihn ist und was für Herrlichkeit auch als Lohn für diesen Weg auf uns wartet. Aber schon hier dürfen wir in ihm glauben und aus Liebe zu unserem Herrn und Heiland gehen. Möge der Herr uns da allen dazu Gnade und Kraft schenken. Amen. Amen.